SWR 2 Zeitgenossen.
Hallo, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute. Zum Beispiel die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und zwar richtig ausgedehnt in jeder Hinsicht. So von ganz weit im Westen, Schwabenland, bis ziemlich weit im Osten zur Uckermark. Aber wir können auch darüber plaudern, wie es eigentlich war mit Angela Merkel damals bei Barack Obama, mit ein paar Kumpels in SS-Uniform auf dem Obersalzberg. Dann geht es noch um die Auferstehung einiger Toter, zwar nur temporär, aber sehr nahestehende, denn die Wiedergänger stammen aus ihrer, Andreas Mühes, engster Familie. Es geht also neben der ganz großen Historie auch um die kleine Geschichte oder die Geschichten im privaten Rahmen. Man könnte sagen, die bucklige Verwandtschaft oder ich glaube hier in Berlin nennt man das dann die Mischpoke, ne? Und natürlich darum, wie sich all das in Ihren Arbeiten als Fotograf widerspiegelt. Daher gleich mal die erste Frage. Haben Sie denn noch genügend Polaroids im Vorratsschrank?
Polaroid. Also ich habe gerade am Montag dieser Woche eine kleine Produktion gemacht und habe festgestellt, es geht langsam dem Ende zu. Ich konnte vor ein paar Jahren noch Fuji FP-Material kaufen, aber es wird immer weniger und noch was viel lustiger ist, man wird von diesen jungen Mitarbeitern / Assistenten immer so belächelt, was man da noch aus der Kiste zaubert.
Aber gibt's schon Plan B, was dann am Tag X passiert, wenn keine Polas mehr zu haben sind?
Also Plan B ist, dass mich mein alter Lehrmeister Anatol Kotte immer aus Hamburg anruft, ob ich für 200 € 10 Blatt kaufen möchte. Und ich immer denke, war ich damals so schlecht oder warum willst du mich jetzt noch über den Tisch ziehen?
Vielleicht muss man das mal ein bisschen erklären. Also Polaroids, wenn das heute überhaupt noch jemand kennt, dann wahrscheinlich als Partyspaß. Bei Ihnen ist das aber was anderes. Diese Sofortbilder brauchen Sie als notwendiges Handwerkszeug, denn das ist bei Ihnen ja strikt analog in Form einer Großbildkamera. Und das ist so ein Apparat, den haben unsere Hörerinnen und Hörer mit großer Wahrscheinlichkeit überhaupt noch nie in der Hand gehabt und damit hantiert. Vielleicht erklären Sie mal bitte, was das für eine Art von Arbeitsprozess überhaupt ist, wenn man mit so einer vorsintflutlichen Lichtbildmaschine hantiert.
Ich glaube, heutzutage denken die Leute, ich bin der Röntgenarzt, weil die Kamera wirklich relativ groß ist im Verhältnis zu einem Handy heutzutage. Sie muss immer auf einem Stativ stehen. Es wird alles, sagen wir mal, vorher durchdacht und dann stellt man die Kamera auf und der erste Punkt, den man eigentlich sich auswählt, ist dann auch meistens der richtige. Es bedarf Filmmaterial, es bedarf einer Entwicklung und um zwischendurch nochmal zu checken, wie der Bildaufbau ist, obwohl ich ihn eigentlich auf der Mattscheibe sehen kann, mache ich halt ganz gern Polaroid. Ich bin mir relativ sicher, ich könnte es auch ohne, aber es gibt mir schon so eine Sicherheit, auch im Ablauf. So ein Polaroid belichtet man, steckt es dann unter dem Pullover oder unter die Jacke, lässt es 2 Minuten entwickeln, läuft über das Setting und kann dann auch nochmal nachdenken. Also ich glaube, dieser Moment des Abstandes, die Kamera und die Perspektive nochmal zu verlassen, ist auch ganz wichtig. Davon abgesehen, dass man die Belichtung sich anschauen kann und den Bildaufbau. Ich arbeite mittlerweile mit Mittelformat Polaroid. Also ich kann schon gar nicht mehr vollformatig arbeiten, weil dieses Material gibt es schon gar nicht mehr. Man muss dann immer sozusagen oben nochmal 2 und an der Seite 3 Zentimeter oder andersrum dazu rechnen. Also es ist so und so schon hochkompliziert.
Aber wenn Sie auf die Mattscheibe gucken, ist das wie im Stummfilm? Sie brauchen so ein schwarzes Tuch und stehen da gebückt hinten dran?
Ich stehe meistens mit einer Jacke oder mit einem Tuch da und mit einer Lupe und schaue drauf. Aber ja, es ist so ein ganz ruhiger Moment eigentlich vom Ganzen und fordert dem Darsteller oder dem zu Porträtierenden davon ab, dass er auch stille steht in dem Moment, wo ich die Schärfe ziehe. Und Leute sind es ja gar nicht gewohnt, denn wo sind die hin und her, nochmal 3 Schritte hin, 3 Schritte zurück? Und das macht alles ein bisschen kompliziert.
Aber gibt es dann auch Leute, die da angetan drauf reagieren und sagen, ach, ist das schön, dass man sich jetzt mal so richtig konzentrieren kann? Oder haben Sie es mehr mit dem Zappelfaktor zu tun, den Sie gerade beschreiben?
Der Zappelfaktor ist, glaube ich, ein Problem der Gesellschaft allgemein, die Leute zur Ruhe zu bewegen. Auf der anderen Seite, diese Großbildkamera hat immer so einen gewissen Respekt ausgelöst. Also ich habe ja auch mit Mittelformat angefangen, habe ja zwischendurch auch mal wieder Mittelformat gemacht und hatte da auch so eine andere Lockerheit. Aber grundsätzlich, wenn du kommst mit einer großen Kamera, mit einem Tuch, dann hat der Gegenüber erstmal schon das Gefühl, der nimmt das ernst. Und in der heutigen Zeit, wo ja jeder nun wirklich fotografiert und jeder 3 Millionen Instagram-Follower hat, ist das schon eine Ruhe, die ich auch mit dem Equipment und einer anderen Ernsthaftigkeit an den Tag lege.
Apropos Ruhe, da fällt mir ein, Dunkelkammer. Sie haben den ganzen Job ja von der Pike auf gelernt, damals Mitte, späte 90er bei PPS, FC Gundlach. Sie sind sogar Fotolaborant, ein, glaube ich, mittlerweile fast ausgestorbenes Handwerk.
Ich war der letzte Fotolaborant. Nach mir gab es das schon gar nicht mehr und dann hieß der Beruf dann schon Fotomedienlaborant und wurde nochmal um ein Jahr Ausbildung verlängert. Und dann kam dieses ganze Photoshop und das ganze digitale Lightroom und was ich was alles dazu. Da habe ich schon nicht mehr mitgemacht und es war mir schon zu viel.
Also der letzte Mohikaner der Dunkelkammer. Ich kann mich an eigene Sessions, lange Sessions erinnern, wo man so richtig versinkt und abtaucht in einer Parallelwelt. Es ist dunkel, irgendwo plätschert immer Wasser. Man bekommt die Tageszeiten nicht mehr mit. Ist diese Art von Konzentration, die sich da so einstellt, für Sie auch eine Erinnerung an einen besonderen Zustand, in den man da gerät? Und natürlich dieser magische Moment, wenn aus dem blanken Nichts der Bildfläche etwas erscheint.
Die Erinnerung an diese Ausbildung bei PPS in Berlin am Berliner Verlag war immer so, dass es erstmal im Schwarz-Weiß-Labor losging. Ich musste frühs kommen, alle Maschinen anmachen, alle Wasserhähne aufdrehen. Dann hat es alles so anderthalb Stunden gedauert, bis das warm wurde. Und dann kamen die Damen und fingen langsam an zu arbeiten und ich durfte zugucken. Also morgens um 6, um 7 im Oktober, November in der dunklen Jahreszeit hinein in die Firma und abends, wenn es dunkel ist, wieder raus. Und man war eigentlich nur in der Dunkelkammer, macht schon irgendwie was mit einem. Man hat dann irgendwann auch gelernt, das ist ja ein bisschen wie ein Barhocker dann gewesen an den Vergrößerungsgeräten. Da hat man natürlich keine Stühle gehabt. Irgendwie dann auch noch mal eine halbe Stunde zu schlafen, bis die Damen von der Schwarz-Weiß-Abteilung kamen. Aber natürlich hat es alles was mit Magie zu tun, dass man so zaubern kann, dass sowas bleibt und dieses Zeitfesthalten, den Moment festhalten, das ist ja sozusagen dieser Fotografie so hineingeschrieben. Das ist schon was Spektakuläres.
Aber gesund ist es nicht, ne? Brauchen Sie Vitamin D zusätzlich nach solchen Phasen?
Gesund ist es sicherlich nicht, aber so eine Ausbildung geht ja auch nicht so lange und man wechselt ja dann auch durch die Abteilung. Das war eine tolle Zeit und man schreibt das Jahr 96, 97, 98. Das war natürlich auch eine tolle Zeit in Berlin.
Da reden wir später noch drüber. Ich wollte jetzt noch einmal zu dem Thema Abzüge machen, was fragen. Ihre Arbeiten sind ja sehr, sehr präzise. Den Print, den Abzug zu machen von einem Negativ, ist ja sowas wie, sagen wir, die Aufführung einer Partitur. Eigentlich entsteht da erst aus der Vorlage das Werk. Kann man sowas mit Ihrem Genauigkeitsgrad überhaupt anderen überlassen? Oder haben Sie, wenn es irgendwie ging, immer gerne selber geprintet?
Nein, man muss es anderen überlassen. Also ich habe ja schon den innerlichen Druck, das Bild zu komponieren, also alles zusammenzubringen, je nach auch Setstärke, je nach Aufwand, das Team zum Touchdown zu bringen. Und danach war es mir immer sehr wichtig, dass ich das anderen Leute überlasse. Also es gibt die C-Prints für mich macht, Barbara Thiel, die macht das schon immer. Bei der habe ich auch gelernt. Bei der musste ich als kleiner Lehrling Boris Michailow Bilder, Kontakte machen, Bilder mit ihr machen, Daniel Josefsson, weiß ich was alles. Also da hat man auch viel gesehen und für andere konnte ich, glaube ich, ganz gut printen. Aber für einen selber muss man immer dann wieder den Abstand finden. Und es gibt auch jemand, die das mittlerweile auf dem digitalen Wege für mich macht. Das ist sehr lustig. Also gescannt wird mittlerweile in der Nähe von Stuttgart, weil der meine Bilder einscannt, mit einem Trommelscanner von Berlin nach Stuttgart gezogen ist. Dann nimmt er die Daten, schickt sie digital nach Kopenhagen, weil da Heide Krenzlein arbeitet. Wir beide arbeiten seit 15 Jahren miteinander und diese Personen wissen dann auch im rechten Moment mal wieder auch ihren Einfluss geltend zu machen, um zu sagen, Andreas, ich habe mal hier was Neues ausprobiert, was sagst du dazu? Und auf der anderen Seite können wir uns einfach blind vertrauen und das ist so wichtig, also um halt auch nicht vom Wege abzukommen und auch nicht wahnsinnig in der Möglichkeit zu werden.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, zu Gast heute der Berliner Fotograf Andreas Mühe. Wir haben jetzt eben über das Analoge gesprochen, physischen Prozesse sozusagen, die eine Rolle spielen. Ich habe das dann als Spur wiedergefunden in einer Ihrer frühen, sehr bekannten Arbeiten, nämlich dem Obersalzberg, weil es da ja auch um Körperlichkeit geht. Da machen Sie ja das Geschehen um Hitler zum Thema, das Gehabe dieser Generäle, die zusammengekniffenen Pobacken der Lakaien. Und interessanterweise sieht man manchmal diese Leute in ihren Uniformen und Dresses und dann in derselben Position nackt. Wie kamen Sie auf diese Darstellungsweise?
Erstmal hat mich immer Landschaft, Mensch und Raum interessiert und die Verhältnismäßigkeit. Und der Obersalzberg als eine Art Machtzentrum und Entscheidungszentrale fürs Dritte Reich. Berge, Dimension, Mensch, Raum, kriegt der Mensch was von der Erhabenheit der Berge ab? Wer benutzt wen? Bildsprache Leni Riefenstahl, Hoffmann, wer was geprägt hat zu einer Zeit und wie Menschen durch Fotografien auch manipuliert worden sind und wie sozusagen sich Diktatoren oder Herrscher sich das zum Eigen gemacht haben. Da kann man auch in die Malerei zurückgehen. Aber Darstellen der Obrigkeit und der Umgang mit Bildmaterial, das ist das, was mich eigentlich interessiert hat. Und am Beispiel vom Obersalzberg ist es halt dieses friedliche, erhöhte Anwesen, der Blick über die bayerischen Berge, was auch von, nur von außen betrachtet eine der schönsten Ecken, die wir in Deutschland haben. Also es ist rund um Berchtesgaden, Watzmann, Königssee, Ramsau, Hintersee. Also das ist schon zauberhaft. Bei blauem Himmel und karierten Tischdecken. Und dann kam es vor Ort zu Abhandlungen an Bildern, die mich interessiert haben. Wie gehen wir mit Geschichte um? In Berchtesgaden wurden ganz viele Sachen auch abgerissen. Das bedauert man heute. Gleichzeitig hat der bayerische Staat auch gut darauf aufgepasst, dass gewisse Grundstücke nicht in private Hände kommen. Also es ist ja eine ganz heiße Platte, die ich versucht habe zu berühren.
Die Berührung stelle ich mir erstmal relativ kompliziert vor, rein logistisch und finanziell. Wahrscheinlich springen ja nicht die Sponsoren im Viereck und jubeln, wenn sie sagen, oh, ich gehe jetzt mal auf den Obersalzberg. Ich nehme da ein paar Kollegen mit, die wahrscheinlich aus Geldgründen auch gleichzeitig die Kabel tragen und die Lampen durch die Gegend schleppen und Stative und die dann modeln als Generalkeitel. Wie war das rein praktisch? Wie haben Sie dieses Projekt gestemmt?
Rein praktisch hatte ich zu der Zeit einen guten Galeristen an meiner Seite, der davon überzeugt war, dass das eine wichtige Arbeit ist. Und über jeden Verkauf haben wir dieses Projekt finanziert. Und mit älteren Geschichten konnten wir neue Sachen wieder umsetzen. Und es war wirklich so ein bisschen so, der Fotoassistent oder sagen wir mal Fahrer oder weiß ich was, konnte auch gleichzeitig das Model sein. Und ich meine, wir haben da auch Nachtbelichtungen gemacht von Einbruch der Dunkelheit im Winter, sagen wir mal von 18 Uhr. Dann mussten die Kassetten gewechselt werden nach 4-5 Stunden, nachts um 1 wieder raus, um noch eine zweite Belichtung hinzukriegen. Der Himmel musste mitspielen. Wir brauchten immer so eine leichte Bewölkung, bloß keine Sterne. Die Bewölkung durfte aber nicht unterhalb von 1600 Meter. Also so eine Arbeit ist ein langer Prozess und man kommt da ja auch anders vor Ort an mit einem anderen Wissen oder vielleicht auch mit einer Berliner Arroganz und bewegt sich dann im Berchtesgadener Raum und redet mit den Leuten und versucht sozusagen den Ganzen so auf die Schliche zu kommen und sich ins Thema fallen zu lassen und kommt vor Ort natürlich auch wieder zu anderen Erkenntnissen. Und vielleicht ist das auch der schönste Prozess an dem Arbeiten. Also wir haben da bestimmt 3 Jahre verbracht, immer von September bis Februar, März, weil es einfach die Zeit ist, wo es allgemein ruhiger ist. Die haben ja auch Hunderttausende von Besuchern da am Obersalzberg. Im Sommer hätten wir da nie Bilder machen können, da wären wir ja immer gestört gewesen. Insofern war es immer dieses halbe Jahr, dann ist man 2 Wochen vor Ort, kommt wieder zurück und muss dann das Bildmaterial durchstöbern. Aber diese Zeit und sich diesem Thema so hinzugeben, das war eigentlich schon irgendwie das Schönste daran, dass dann noch ein paar gute Bilder daraus entstanden sind und dass irgendwie diese Obersalzberg-Arbeit auch eigentlich mein Entree, sagen wir mal, in die Galeriewelt war, ist natürlich auch jetzt im Nachhinein alles positiv zu bewerten.
Sie haben eben schon Leni Riefenstahl erwähnt. Viele oder etliche ihrer Bilder beziehen sich ja auch ganz direkt auf historische Vorbilder. Da gibt es den Walter Frenz, den Kameramann, der auch vorher für Riefenstahl gedreht hat, den Olympiafilm und anderes, und sich da sicher empfohlen hat mit seinem Talent und der den seltenen, exklusiven Zugang auch zu den privaten Momenten hatte. Eva Braun, Blondie, Sekretärin, Besucher und so weiter. Aber dieser Frenz, der war ja nicht nur beim Kaffeekränzchen auf der Terrasse vom Berghof zugegen, sondern zum Beispiel auch mit Himmler zusammen bei Massenerschießungen in Minsk, in Weißrussland. Sie haben auch mal eine Serie gemacht über das Konzentrationslager Buchenwald, die aber nie veröffentlicht wurde. Wo liegt die Grenze einer künstlerischen Antwort auf die Bodenlosigkeit dieses Themas?
Also ich denke, es gibt keine Grenze außer der absoluten Geschmacklosigkeit. Aber solange sich Kunst damit beschäftigt, der Wunsch da ist, es zu verstehen und sich darüber ranzutasten, sollte alles eigentlich möglich sein. Die einen können das gut aufschreiben, die anderen malen es, die anderen fotografieren es.
Und woran lag es dann oder liegt es, dass die Bilder, die Sie in Buchenwald versucht haben oder gemacht haben, dass die nichts taugen für eine Publikation? Ich kenne sie natürlich jetzt auch nicht, ich habe nur davon gelesen.
Es gibt immer wieder Sachen, die bleiben einfach auch liegen und das ist auch gut so. Es gibt aber auch starke Arbeiten, auch ums Verstehen von Konzentrationslager oder das heißt ums Verstehen, ums zu begreifen, ums... Manchmal ist es auch wie so eine Mühle oder ein Rosenkranz, den man durch seine Hände gleiten lässt. Also es sind alles wieder Wiederholungen und trotzdem hast du am Ende kein Ergebnis für dich. Ich glaube, es ist einfach das Menschliche, es zu probieren, sich dem Ganzen anzunähern.
Dem Thema NS annähern können Sie ja auch, wenn Sie auf die eigene Familie schauen. Einer Ihrer, ich glaube, Urgroßväter war Mitbegründer der NSDAP, ist das korrekt?
Er war auf jeden Fall unter 100 mit dabei.
Ist das der Gottlob Hahn?
Genau.
Aus Kornwestheim.
Aus Kornwestheim.
Der ja einen Lungendurchschuss erlitten hat im Ersten Weltkrieg, deswegen gezwungen war, aus Klimarekonvaleszenzgründen die Gegend zu wechseln oder es wurde ihm empfohlen.
Das wurde empfohlen und mein Großvater Oskar Hahn wurde gefragt, was er denn eigentlich werden will und er wollte gern Landwirt werden. Plus Klimaveränderung hat alle auf die Idee gebracht, in die Uckermark zu gehen. Das ist der nordöstlichste Teil von Brandenburg, heutzutage unter Berlinern sehr beliebt. Und dann haben die das Schwäbische verlassen. In der Nähe von Kornwestheim kamen dann auch nochmal Briefe von der Familie auf, wie in den Gemeinden auch darüber gesprochen worden ist. Also da gibt es Aufzeichnungen von, und wieder verlässt uns eine Familie, die Familie Hahn geht in die Uckermark, dann sind zwei Tanten später da hochgefahren, um sich das mal anzugucken. Und der ganze Schrecken liegt aber eigentlich darin, dass 45, Kriegsende, der Russ ist auf dem Weg nach Berlin und hat die Urgroßeltern erhangen. Jahrelang wurde aber immer erzählt, dass sie sich das Leben genommen haben. In der nächsten Generation sind natürlich wieder Töchter geboren, Kinder geboren. Und man konnte natürlich in so einem jungen, neu gegründeten Land später auch nicht erzählen, dass der Russe die Urgroßeltern umgebracht haben. So wurde dann gesagt, die haben sich das Leben genommen vor lauter Verzweiflung, als der Russe kam. Wer sich das Leben damals genommen hat, durfte auch nicht mal auf dem Friedhof begraben werden. Also hatten wir auf unserer eigenen Scholle immer einen Grabstein stehen. Und das hat wiederum Leute angezogen, die immer fragten, warum ist denn da jemand begraben? Und als wir klein waren, haben wir es nie hinterfragt. Und über die Jahre kam dann halt irgendwann diese Geschichte raus, die vielleicht auch die Generation vor mir versucht hat zu verdrängen. Und ja...
Ihr Großvater Oskar hat die Toten in den Schlingen gefunden und abgenommen.
Und abgenommen. Also er kam nach Hause. Warum der so früh nach Hause durfte, vielleicht hat das alles miteinander zu tun. Auf jeden Fall kam der Sohn nach Hause, der mit seinen Eltern nun gerade 7 Jahre vorher den Landstrich gewechselt hatte und nahm seine Eltern aus dem Torbogen ab. Und da das ganze Dorf auf der Flucht war, haben das auch nur ganz wenige mitbekommen. Und was darin steckt, hat am Ende viel mit Fotografie zu tun. Verschiedenste Sichtweisen, verschiedenste Antworten, ganz viele Wahrheiten.
Sie haben ja Ihren Urgroßeltern da auch so ein fotografisches Denkmal gesetzt mit einer ganz abstrakten Arbeit, die nur aus Fotogrammen besteht, also dem Schatten eines Gegenstands auf einer lichtempfindlichen Schicht. Und die Gegenstände sind Kordeln, Schleifen, Schlaufen, Schlingen.
Stricke.
Stricke.
Tanzende Stricke auf bunten Colorpapier, die eigentlich aussehen wie abstrakte Drucke und die Farben so fröhlich sind und die Stricke so ohne Farbe weiß, traurig.
Relativ untypisch für das, was sie sonst tun. Und der erwähnte Großvater Oskar, der auf diese Toten traf, auf die Erhängten, der hat nun wiederum eine Arbeit gewidmet bekommen von ihnen, die ganz typisch nach Andreas Mühe aussieht, Stahlhelm Oskar. Also ein Stilllife, ganz in dunkles Blau-Schwarz getaucht von einem Stahlhelm, der zu schweben scheint über einem neutralen Untergrund. Aber sehr eigenartig ist dabei, dass in der Reihe, die betitelt ist so nach Uhrzeiten, 1 Uhr, 2 Uhr, Stunden auf der Uhr, da wandert ein weißer Fleck durch den Hintergrund wie so eine Art Mond oder ein Gestirn oder sowas, aber falsch rum. So wie die Gestirne auf der Südhalbkugel gehen würden oder ein Uhrzeiger, der sich rückwärts übers Zifferblatt dreht. Wie kam es dazu? Was bedeutet diese Verdrehung? Ja,
die Verdrehung ist die Verdrehung. Das ist sozusagen viele Betrachtungswinkel, viele Wahrheiten und auch in welchem Zeitstrahl oder auf welchem Zeitstrahl sie erzählt werden und in welcher Reihenfolge. In diesem Fall ist es irgendwie so ein bisschen dieser Stahlhelm vielleicht wie so eine schwarze Wolke zu betrachten. Und es kann ein Mond sein, es kann aber auch ein Licht sein. Und dazwischen ist diese Abhandlung. Und ja, ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen.
Auch Ihr Vater Ulrich Mühe hat ja so sein Päckchen an deutscher Gewaltgeschichte abbekommen. Er hat einen Wehrdienst machen müssen in der NVA, ausgerechnet bei den Grenztruppen in Berlin an der Mauer. Und musste es abbrechen wegen einem Magengeschwür. Jetzt braucht man nicht allzu viel Küchenpsychologie, um da Zusammenhänge zu vermuten. Hat er jemals was erzählt darüber, wie das war, als Grenztruppensoldat, der den angeblich antifaschistischen Schutzwall bewachen musste?
Ich glaube, grundsätzlich ist zu sagen, dass viele Sachsen an die Grenze verlegt wurden, um da ihren Dienst zu leisten. Warum das nun so war, das weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil die immer dachten, die Sachsen verstehen sie nicht so richtig. Ich meine, man kann nur ein kurzes Ding dazu sagen, dass innerhalb dieses Schutzwalls wurde ja immer gesagt, dass wir vom Faschismus befreit wurden und auf der anderen Seite es anders sei. Und allein diese These zu diesem gesamtdeutschen Bild oder zu den Jahrzehnten in der DDR, das macht einen ja doch irgendwie stutzig.
Aber Sie sagen ja immer 79 geboren in Karl-Marx-Stadt, nicht in Chemnitz, wie das heute heißt.
Karl-Marx-Stadt, Chemnitz, die Perle des Erzgebirges oder das Tor des Erzgebirges. Ja, Karl-Marx-Stadt, das steht halt im Pass drin, ne? Es ist auch eine schöne Provokation mittlerweile.
Es wären zwei Zeitgenossen mit dem Berliner Fotografen Andreas Mühe. Kehren wir doch nochmal zurück zu Ihrem Herrn Papa, dem Ulrich Mühe, der dann ja später in seiner Eigenschaft als Schauspieler im Film den Stasi-Mann im Leben der anderen spielt, seinen denkbar größten Erfolg dieses Genres damit einfährt, den Oscar bekommt. Und was wäre das Leben ohne Dialektik? Im wahren Leben sich mit seiner damalig schon Ex-Frau Jenny Gröllmann bitter verstreitet darüber, ob es tatsächlich Stasi-Bespitzelungen innerhalb der Familie gegeben hat. Diese Familie hat also ein solches Maß an Druck und Gewalterfahrung sozusagen mitmachen müssen oder abbekommen. Ist das womöglich der Grund, warum Sie sich in ganz vielen Ihrer Arbeiten so sehr für das Thema Macht interessieren, weil das in irgendeiner Weise mehr oder weniger unheilvoll und gewalttätig auch immer da war, selbst im privaten Raum?
Ich sehe meine Arbeiten eher wie so Stücke oder was Bühnenhaftes und leite dadurch vielleicht die Prägung vom Theater ab. Also meine Mutter Intendantin, Regisseurin, Vater Schauspieler. Ich finde, alles hat so eine Form von einer Aufführung. Und so verstehe ich eigentlich auch meine Fotografie oder auch die einzelnen Themen, die ich jetzt über die letzten zwei Jahrzehnte immer wieder aufgeführt habe oder versucht habe aufzuführen. Und ja Gott, was nun öffentlich oder nicht öffentlich diskutiert wurde, was wohin geführt hat und dass große Erfolge und große Tragödien auch oft im Leben jeder Familie auch ganz nahe liegen, würde ich jetzt an dem Beispiel wirklich nur sagen, dass man dann auch ein bisschen Pech hat, wenn das dann so öffentlich ausgetragen wird und vielleicht auch mein Vater an gewissen Punkten da auch falsch geleitet war.
Entschuldigung, wir müssen da gar nicht weiter drin rumstochern. Mir ist nur so durch den Kopf gegangen, dass Sie ja dann selber auch beruflich sehr nahe an sehr mächtige Menschen rangekommen sind. Und natürlich in allererster Linie an Angela Merkel, bei der, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, sie irgendwann mal einen richtigen Stein im Brett hatten. Es gibt da ein sehr bekanntes Porträt von ihr von 2009, ganz, ganz klassisch komponiert, leicht gedrehte Körperhaltung, der Blick über die Schulter, direkt ins Auge des Betrachters. Das sieht überhaupt nicht aus wie gefotoshoppt, sondern man erkennt Falten, man sieht ein bisschen Schminke, man erkennt jedes einzelne Haar und vor allem ist man vollkommen geflasht oder überwältigt, berührt von der warmen Offenherzigkeit, mit der sie einen anguckt und ein Lächeln wie von Mona Lisa, das ich so vorher und nachher nie wieder auf Bildern von Angela Merkel gesehen habe. Was war das für eine Art von Chemie zwischen Ihnen? Woher kam dieses offenbare Vertrauen? Oder warum hat sie es Ihnen geschenkt? Haben Sie eine Vermutung?
Das weiß ich nicht, aber ich versuche ja immer Bilder zu machen mit Respekt. Man muss vielleicht ein bisschen da zurückdenken. Es gab eine Zeit lang so Kampagnen von Autoverleihern, Sixt oder weiß ich was, wo Frau Merkel mit Haaren, die ihr hochfliegen, dargestellt wurden. Also die deutsche Presselandschaft hat es auch jahrelang genossen, eine Frau wirklich schlecht aussehen zu lassen und Es gab halt diese, ich fand, tollen Jahre mit ihr an der Spitze unseres Landes zwischen 2007 und 2012, wo man, glaube ich, sehr auch berührt war, dass sie dieses Land so durch die Gewässer so durchgefahren hat.
Sie gehörten jedenfalls offensichtlich ein bisschen so zu dem Inner Circle, wenn man die USA-Reise von 2011 anguckt, die Bilder, die sie damals gemacht haben, als Angela Merkel die Medal of Freedom bekam von Barack Obama, die höchste zivile Auszeichnung, die die USA vergeben können. Da haben sie ein beeindruckendes Porträt gemacht, das sie auch Familien nennen, ein Gruppenbild, Angela Merkel im Mittelpunkt, ringsrum das halbe Kabinett, alle Männer im Frack, alle Frauen in Abendrobe, es könnte auch Bayreuth sein oder so. Ja, dann heißt dieses Bild Familie. War es tatsächlich ein Moment von echter Nähe? Also es gibt den jungen Olaf Scholz, es gibt, Gott hab ihn selig, Guido Westerwelle und andere Leute, die man heute kaum noch erkennt. War das auch emotional tatsächlich was wie ein enger Zusammenhalt? Oder war es doch bloß Staatstheater?
Ich war, glaube ich, Gast des Ganzen und wusste von Anfang an nicht, bin ich jetzt hier eigentlich der Fotograf oder bin ich wirklich Teil der Delegation. Und ich glaube, dass der ganze Akt der Auszeichnung, dieses Respekt zollen Frau Merkel gegenüber, schon was Besonderes war. Und auch dieses Dinner im Rose Garden und dieses Ganze drumherum. Aber ich würde mich nicht dazu sehen, dass ich irgendwie im Inner Circle war, sondern ich war ein, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt ein gern gesehener Gast, der seine Kleinbildkamera dabei hatte und einfach das versucht hat festzuhalten, weil es ja schon auch für mich was Besonderes war, für 48, 72 Stunden in die USA zu fliegen und das ganz große Zampano einmal zu sehen. Ich glaube, mein Erfolg in dieser kurzen Zeit auf diesem Parkett hat auch viel damit zu tun, dass ich mich nicht ernsthaft dafür interessiert habe, ein Teil dessen Ganzen zu werden. Mich hat es kurz interessiert, da einen Blick hineinzuwerfen. Es war ein kurzer Augenblick und das ist ja das Schöne auch an diesem Beruf des Fotografen, diesen Einblick, den man haben kann. Und wenn man eine gute, handwerkliche, respektable Arbeit abliefert, dann wird vielleicht für einen kurzen Zeitpunkt dieser Korridor größer. Aber alles hat halt da auch seine Zeit und man darf sich da auch einfach nicht so wichtig nehmen. Ich möchte nicht jeden Tag einen Anzug tragen.
Gut, also die politische Familie war ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Ihre eigene Familie dagegen, das wurde dann zum, ich glaube, größten, umfangreichsten Projekt, was Sie je gemacht haben. 4 Jahre lang die Mischpoche. Ich habe gedacht, das ist ein Fantasiebegriff, der sich aus Epoche und Mischpoke zusammensetzt. Aber es ist tatsächlich ein eigenes, eine richtige Vokabel. Ne?
Mischpoke, Mischpoche, Mischpoke. Ist umgangssprachlich, auch in Berlin auf jeden Fall, aber es ist ein schöner Begriff, der diesen bunten Strauß Blumen, was so eine Familie sein kann, in diesem jüdisch-hebräischen wunderbar beschreibt. Und das ist vielleicht auch das Schöne hier in Berlin, dass genau das alles ja noch in unserer DNA drinne ist. Und ja, es war dann das schönste Wort dafür.
Wie gesagt, 4 Jahre, große Geschichte. Es gab ja nie eine klassische Home-Story bei den Mühes. Ne? Also das, was so ein journalistisches Format gewesen wäre, obwohl vor allem Ihr Vater nun, weiß Gott, prominent genug gewesen wäre für sowas. Jetzt machen Sie da eine ganz, ganz andere Sorte von Home-Story draus, eine Art Familienaufstellung, die es so noch nie gab. Warum tun Sie das so intensiv mit diesem immensen Aufwand? Darf man überhaupt fragen, was das Ganze gekostet hat?
Zahlen spielen am Ende keine Rolle. Man trägt es ja in sich, dass man ein Thema bearbeiten möchte und dann stellt man halt die Gelder irgendwie auf. Und das ist natürlich auch eine Frage der Zeit. Vielleicht wäre die Arbeit auch in 2 Jahren möglich gewesen. Aber auf der einen Seite ist es der finanzielle Aspekt, der es hat länger wachsen lassen. Und auf der anderen Seite ist ja auch Zeit und immer wieder diese Befragung zu diesem Thema dann auch gut. Also ich denke, so eine Arbeit sollte man nicht mit einem Schnellschuss begehen.
Vielleicht müssen wir auch unseren Hörern und Hörerinnen erstmal erklären, da wir jetzt keine Bilder zeigen können, was man denn da sieht. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen flapsig von der Wiederauferstehung der Toten gesprochen. Können Sie mal skizzieren, um was es sich bei diesem Projekt Mischpoche handelt?
Die erste Idee zu diesem Ganzen kam, als ich durch Deutschland fuhr und in der Villa Hüge ein Familienporträt der Bohlen-Krupp-Halbach der Stahldynastie sah in dieser Villa Hügel. Und natürlich wurde dieses Porträt vom Stahlmagnaten selbst in Auftrag gegeben, also von der obersten Position der Familie, vom Patriarch. Und das konnte man so wunderbar lesen. Der geliebte Sohn, der ungeliebte Sohn, die Frau. Also alles so Devotionalien in diesem Bild verpackt und dachte dann irgendwann an meine Familie. In jeder Familie wird gelebt, geliebt und gestorben und Nachwuchs gezeugt und auf die Welt gebracht. Und wir hatten, glaube ich, so ein Jahrzehnt, wo das vielleicht ein bisschen extremer war. Und dann dachte ich, irgendwie müsste man nochmal alle so auf einem Bild vereinigen. Man stammt ja aus zwei Familien, mütterlicher und väterlicherseits. Und so habe ich zwei große Familienporträts gemacht von beiden Clanseiten und habe die, die jeweils fehlten oder die uns irgendwie abhandengekommen sind, als Puppen in Silikon wieder nachbauen lassen. 1:1 mit sehr guten Leuten in London und auch mit einem Studio hier in Berlin. Ja, und das war halt ein langer Prozess. Vom Foto als Ausgangsmaterial, also in den Archiven, in den Filmarchiven vom Vater, in den Privatfotoarchiven, die Bilder rausgesucht, einen Lebensabschnitt festgelegt. Und der Lebensabschnitt aller derjenigen, die wiederkommen, ist 40, um die 40. Also kommt der Tod auch zurück in dem Alter, wo jetzt meine Geschwister auch fast alle sind, Ende 30, Mitte 40. Und so gibt es so eine Gleichschaltung. Es gibt gar nicht alte Menschen auf dem Bild, es gibt nur junge Kinder und eine Generation, die sich in einem Abschnitt wieder trifft, die Toten mit den Lebenden.
Was ich daran an diesen Puppen besonders interessant fand, ist so eine Art Paradox. In den Close-ups, wo sie Porträts machen, ganz dicht nur Schulter, Kopf. Vor allem von ihrem Vater, finde ich, das wirkt gespenstisch lebendig. Man sieht Hautporen, so die leicht geöffneten Lippen, als würde er jetzt jeden Moment was sagen. Je weiter weg die Kamera geht, je kleiner die Figur auf den Bildern wird, desto steifer und unechter wirkt er und vollkommen künstlich. Geht Ihnen das auch so in der Wahrnehmung?
Ja, es gibt Bilder mittlerweile, wo ich denke, er ist es wirklich. Also ich könnte es sozusagen mit wirklichen Aufnahmen vermischen, würde es alles auf den Tisch legen und würde behaupten, das ist ein Porträt meines Vaters. Und über die Zeit gespielt, werden meine Kinder und vielleicht meine Enkelkinder noch mal ganz anders drauf gucken. Also da wird dann vielleicht gar nicht mehr klar sein, was ist jetzt hier echt und was ist nicht echt. Und das ist natürlich fantastisch, wenn Zeit und Wahrheit und Betrachtungswinkel sich wieder so verschiebt, dass das in so andere Dimensionen rutscht. Und eigentlich ist ja auch die Geschichte und das Geschichten erzählen, und dann sind wir auch wieder beim Theater, immer diese Merkwürdigkeit des Übertragen eines Mittelpunkts, einer Wichtigkeit. Und dann sind wir ganz schnell bei den Gebrüdern Grimm.
Es ist nicht nur fantastisch, es ist ja auch ein bisschen unheimlich. Und diese Puppen, diese Wachs-Silikonpuppen sind zerstört worden. Weil die zu gruselig waren auf die Dauer oder wieso?
Ich möchte nicht permanent mit Vater und seinen ganzen Frauen und Großvater und den Großmüttern zusammenleben, wenn die meinetwegen im Keller sind oder im Studio stehen und denen jeden Morgen guten Tag sagen. Also,
aber es gibt noch eine andere Form des Vaters, nämlich diese Porzellanbüste. Das kennt man jetzt eher von Napoleon und Dante und Beethoven auf dem Flügel. So. Die Firma Rosenthal macht sowas aber heute noch mit immensem Aufwand auf Bestellung, wenn es denn welche gibt. Sie haben also ihren Vater in Porzellan gießen lassen. Wo stehen denn die Köpfe und werden die regelmäßig abgestaubt?
Die Köpfe stehen gerade im Schloss Willigrad in der Nähe von Schwerin in einem ganz wunderbaren Kunstverein. Da ist nämlich gerade eine Ausstellung und da stehen 8 von diesen Büsten und gucken gerade aus dem Fenster auf den oberen Schweriner See.
Das heißt, diese Nachbauten Ihres Herrn Papa sind Kunstobjekte, die auch in dieser Kunstwelt hier zu Hause haben. Die kommen nicht mal irgendwann zu Hause aufs Kaminsims.
Nein, ich denke nicht. Die sind Teil meiner Arbeit und diese Porzellangeschichte macht irgendwie nochmal was ganz anderes auf. So eine weiße Porzellanbüste ist abstrakter als ein originalgetreuer Silikonkopf. Deswegen ist das vielleicht möglich, aber um es zu verneinen, er steht nicht zu Hause auf dem Kamin.
Aber da wir von Eltern-Kinder-Relationen sprechen, Ihre eigenen oder die Kinder der Familien sind ja auch Teil dieser großen Inszenierung. Was machen die denn eigentlich mit Fotografie? Sind die auf TikTok und Instagram und kommentieren die auch schon, was Papa so an Bildern herstellt und an Fotos?
Also meine älteste Tochter hat eine Zeit lang meinen Instagram-Account betreut, weil mein Telefon lässt es gar nicht zu, sowas zu machen. Und sie war dann aber, glaube ich, irgendwann so genervt von meinen Wünschen und Bestellungen oder mach mal dies, mach mal das, dass das jetzt mittlerweile jemand anderes macht. gerade diese Generation sind die natürlich irgendwo unterwegs auf ihren Devices, in ihren Apps und weiß ich was alles. Das kann man, denke ich, bedingt kontrollieren und muss ein großes Vertrauen dazu haben, dass sie auch noch in der echten Welt stattfinden. Und dafür versuche ich ganz viel zu machen, aber stehe auch oft mit großen Fragezeichen in den Augen davor und wundere mich, was so alles möglich ist.
In der echten Welt waren Sie 10, als hier in Berlin, wo wir heute gerade sprechen, die Mauer fiel. Da waren Ihre Eltern in dem Herbst sehr mit Revolution machen beschäftigt und die Erwachsenen gingen shoppen oder standen an für Begrüßungsgeld und Sie sind mit Ihren Freunden rumgeradelt, steppgemäßig und haben da diese riesigen Leerstellen erlebt und ja, vielleicht auch Möglichkeitsräume. Was war das für ein Gefühl?
Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass, glaube ich, ganz viele auch überlegt haben, auch ein anderes System vielleicht möglich zu machen. Das nicht so hinzunehmen und gleich 1:1 die BRD zu übernehmen. Also es gab bestimmt einen Großteil der Ostdeutschen, die nur shoppen waren, aber es gab einen ganz großen Teil, die auch sich wirklich einen Kopf gemacht haben, wie sich ein Land also A vereinigen kann und wo das alles mal hinführen könnte.
Deswegen hatte ich ja auch Ihre Eltern erwähnt,
es
mit
waren,
Revolution
ich glaub,
machen
es
beschäftigt
waren. Es gab noch
waren.
Viel mehr Leute, die mit. Klang jetzt gerade so,
so war es nicht gemeint. Aber Ihr Vater hat ja zum Beispiel diese Demo vom 4. November 89, die größte nichtstaatliche Demonstration, die es bis dahin je in der DDR gegeben hatte, mitorganisiert und hat da...
Ich glaube, er hat dort gesprochen.
Gesprochen.
Wie viel er da mitorganisiert hat, das wollen wir mal
er war,
so stehen lassen.
Wie auch immer, genau, er war Teil dieser Bewegung. Aber nochmal zurück, wie war das für Sie als Kind in diesem wilden, unregulierten Räumen sich plötzlich umgucken zu können?
Ich denke, das waren die spannendsten Jahre für mich. Also dieses 10 Jahre geprägt von einem Land, was früh die Kinder geprägt hat. Waren wir in den Jungpionieren, wir waren in einem Schulsystem und einem Kindergartensystem eingebettet, wo der Staat schon seine Macht ausgeübt hat. Und dann auf einmal in ein Land zu schießen, zu fallen, wo man die Eltern beobachtet hat, dass sie sich wirklich neu aufstellen mussten und damit auch sicherlich wenig Zeit für ihre Kinder hatten. Diese Stadt war groß, diese Stadt war sehr friedlich, diese Stadt galt es zu entdecken, diese Stadt hatte große Narben. Wenn man sich jetzt den Mauerverlauf durch die Stadt angeschaut hat und wie groß hier diese ganze Brache von Norden nach Süden war, also man war, glaube ich, sehr frei, war sehr neugierig. Dann Teenie, dann ist man viel ausgegangen. Diese Jahre von 90 bis Anfang 2000, vielleicht bis 2004, 2005, waren sehr, sehr, sehr spannende und sehr schöne Jahre und vor allem sehr friedliche Jahre hier in dieser Stadt.
Heute stellen Sie Berlin ja kein so gutes Zeugnis aus. Vor 2 Wochen haben Sie im Spiegel gesagt, arm, aber sexy war ein cooler Spruch von Herrn Wowereit, hat aber der Stadt nicht gut getan, weil dann lauter Wichtigtuer angelockt wurden, die sich hier auf der Bühne spreizen, aber nichts tun, um die Wunden zu heilen, die es immer noch gibt.
Wenn man sich andere Städte anschaut, ob nun Dresden, Leipzig, Frankfurt, München, Hamburg, das sind alles Städte mit einer sehr gewachsenen Gesellschaft, oder? Sie haben irgendwie immer sich verstanden, besser darauf aufzupassen. Und Berlin ist halt eine Stadt, da kommen die Leute für ein paar Jahre, machen hier Stimmung, nutzen die Bühnen der Stadt. Das kann ein Museum sein, das kann ein Theater sein, das kann das Amt des Bürgermeisters sein. Aber wenige sind darauf bedacht, zukunftsweisend zu denken. Das sieht man in den Entscheidungen von Architektur. Das sieht man in Entscheidungen, wie viel Wohnraum hier verkauft wurde an private Leute. Die Streitigkeiten, an welchem Kunsthaus wird investiert, wo wird nicht investiert, wo wird eine Bühne zugemacht, was kann man sich leisten? 2 Volksbühnen in der Stadt. Und das ist halt schade, dass sozusagen keiner wirklich bedenkt, dass es nicht nur 2 Amtszeiten gibt im besten Falle oder 3, sondern dass so eine Stadt einfach viel länger lebt. Die Bürgerschaft hier in Berlin kämpft gegen Windmühlen und Protagonisten, die sich in Champagnergläsern und Glitzerkleidern kurzzeitig darstellen und wieder abhauen.
Apropos Metropolen und Glamour und problematische Entwicklungen. Sie haben gerade eine Ausstellung in Peking im Museum des Roten Ziegels. Museum of Red Brick heißt das, fast so wie das Berliner Rathaus, lustigerweise. Und da gibt es von Ihnen zitiert den Satz, wer die Bilder kontrolliert, kontrolliert die Realität. Und über Ihre Arbeit schreibt dieses Museum, im Kern geht es um Macht. Wird es Ihnen dann nicht ein bisschen schummrig bei der Vorstellung, dass jetzt Ihre Bilder in Peking zu sehen sind, im Machtzentrum eines Systems, das wahrscheinlich so perfekt wie noch nie in der Geschichte seine Leute überwacht und steuert? Und dass Sie da möglicherweise nur der Hofnarr sind, der so ein bisschen Dekonstruktion der Macht betreiben darf, aber im Grunde genommen kratzt es die Oberen kein bisschen?
Ich war bestimmt so 3-4 Mal in Peking, habe da auch ein anderes Peking kennengelernt. Und natürlich, es ist ein Staat, der mit WeChat und weiß ich, wie das alles heißt, die Leute so dermaßen überwacht, dass das nichts mit dem Gedanken zu tun hat, wie ich leben möchte. Auf der anderen Seite haben die Chinesen Arbeiten angekauft und interessieren sich für Arbeiten, zumindest im Einzelnen und Privaten, die was anderes verheißen. Auch Obersalzberg-Bilder wurden dort gezeigt. Insofern gibt es ein Hinterfragen, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, in welcher Art und Weise.
Jetzt sind wir hier im frühen Jahr 2023 und da gibt es natürlich noch ein sehr unschönes Thema, über das wir reden müssen. Das ist Russland. Sie hatten jahrelang versucht, Wladimir Putin zu einer Porträtsession zu bewegen oder dahin zu kommen, dass Sie ihn porträtieren können, und haben mal so skizziert, ja, mit nacktem Oberkörper wäre cool. Das macht er ja auch in seiner eigenen Propaganda, tatsächlich so viril aufzutreten. Vielleicht auch im Kontext mit der weiten Tigerlandschaft war so eine Vorstellung. Jetzt nehmen wir mal an, dieser Mann beendet eines Tages diesen irrwitzigen Krieg in der Ukraine und er sitzt nicht in Den Haag ein und Sie hätten die Gelegenheit, sich dem mit der Kamera zu nähern. Gibt es irgendeine Vorstellung, welche Art von Bild dieses Machthabers Sie entwerfen würden?
Schwierige Frage. Also ich muss zugeben, mich hat der Mann mal echt interessiert, wie er sich dargestellt hat. Es gab ja dann auch im Internet so lustige Bilder, dass er nicht mit freiem Oberkörper auf dem Pferd reitet, sondern auf dem Bären, auf dem russischen Bären. Wie er sich Eishockey spielend in Sotschi dargestellt hat, im Judoka-Anzug. Der wollte ja immer sehr dynamisch und brachial rüberkommen. Bis zum letzten Jahr gab es dafür eine Idee, das alles zu überhöhen und da irgendwie anzusetzen. Aber oft hat das Fotografische bei mir auch sowas, dieses Unmögliche möglich machen. Ich setze mir was in den Kopf und dann will ich es auch irgendwie schaffen. Ich überliste ja Zeiten. Vielleicht baue ich mir auch nochmal eine Figur von ihm.
Obligate letzte Frage an den Kreativschaffenden. Was ist Ihr nächstes Projekt?
Es gibt die Paulskirche und es gibt in diesem Frühjahr, im Mai, 175 Jahre Nationalversammlung. Also es geht um Demokratie. Und da werde ich in Frankfurt ausstellen. Im Prolog erst die Arbeiten Gottlob und Anna, also von diesen Stricken, von der Abhandlung der Geschichte innerhalb meiner Familie und dem Befragen der mehreren Wahrheiten und der mehreren Sichten darauf. Diese Ausstellung heißt Brüder und Schwestern. Und wird sich mit Protagonisten nach 45 befassen, die versucht haben, die Demokratie in die Knie zu zwingen.
Sie kommen eigentlich aus dem Magazinjournalismus als Fotograf. Im Moment gibt es ein riesiges Magazin Sterben und eine große Krise des Print. Und es sieht auch nicht so aus, als würde die jemals wieder aufhören. Mit welchen Gefühlen sehen Sie das, wenn Gruner und Jahr zwei Dutzend Illustrierte einstellt und Axel Springer große Umschichtungen macht weg vom gedruckten Bild?
Man könnte jetzt sagen, es spart Holzressourcen. Alle diese Verlage haben auch das Digitale vorangetrieben. Eine ganze Generation ist ja nur noch digital. Auch durch Corona findest du in manchen Cafés schon keine Tageszeitung mehr, weil sie sie einfach weglassen, was sehr traurig ist. Ich meine, das Problem der Gesellschaft ist halt der Optimierungskurs und keiner guckt darauf, dass es der Gesellschaft gut geht. Und es geht um Zahlen. Es ist Wissen wie im Gesundheitssystem. Wer verdient eigentlich woran und was ist für den Patienten gut? Ich denke, dass guter Journalismus und Journalisten, die gut bezahlt werden und Qualitätsjournalismus abgeben, für eine Gesellschaft, für eine Demokratie unheimlich wichtig sind. Und das zu bewahren, wird, denke ich, von einigen großen Protagonisten so auf die Fahne geschrieben, aber hintenrum läuft es halt ganz anders, ne?